Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zum 9. Spieltag Inside Schalke. Hannover 96. Heute mal wieder mit Pascal.
Glück auf.
Mir Enrico. Aber wir sind heute nur ein Doppelsturm. Die Dreierkette ist leider nicht ganz vollzählig. Kevin fehlt.
Genau, Kevin ist in London heute. Liebe Grüße, viel Spaß. Der guckt sich NFL an und lässt schöne Grüße ausrichten. Aber hat er als wichtiger angesehen, als hier mit uns zu sitzen.
Traurig, wirklich.
Nee, sei ihm gegönnt, soll er viel Spaß haben. Soll er genießen. Ist auch ein bisschen kürzer, als wenn man in die USA fliegen muss für sowas. Also von daher, ja, soll er es genießen.
Hast recht.
Gut. Ja. Sonntagmorgen, wir sind noch immer Spitzenreiter. Gleich spielt noch Elversberg. Fühlt sich gut an, würde ich sagen, glaube ich,
sehr
die Momentaufnahme.
Gut. Ja, wirklich.
Vor allem, wenn man die letzten 3 Jahre so Revue passieren lässt oder, ja. Also, ich bin ja, wir hatten ja gesprochen, glaube ich, bin kein großer Fan von Zwischenständen, von Tabellen. Ich bin immer nur der Meinung, ja, das sind jetzt 21 Punkte für eine ruhige Saison, weil die Liga zeigt es ja immer wieder, diese Woche, jeder kann jeden schlagen. Gestern Abend gewinnt Bochum gegen Hertha.
Ja.
Hertha war für mich klarer Aufstiegsfavorit. Hertha hat den teuersten Kader und verliert in Bochum. Klar, neuer Trainer ist natürlich auch mal ein Aufwind, bei anderen vor allem. Bei uns ist komischerweise nie ein Aufwind, wenn wir den Trainerwechsel haben. Aber daran siehst du einfach, wie gefährlich das ist, dass du dann halt auch einfach mal gegen solche Vereine verlieren kannst. Ne? Magdeburg spielt heute gegen Darmstadt. Das ist auch noch nicht für Darmstadt, glaube ich, so
auch
einfach.
Auch neuer
geworden.
Trainer, ne? Magdeburg.
Das ist.
Aber komm, jetzt kommst du auch nicht drum rum zu sagen, es läuft verdammt gut und wir sind in der Form, wie wir die aktuell haben, ein Aufstiegskandidat.
Ja, gut, das habe ich ja auch die letzten 2 Wochen gesagt. Ne? Wenn du so spielst, Greuther Fürth oder auch Bielefeld, solche Spiele zu ziehen, dann bist du jemand, mit dem zu rechnen ist. Und was habe ich letzte Woche gesagt? Wenn Moussa Sylla jetzt noch regelmäßig Tore macht, dann muss man Schalke ernst nehmen. So, jetzt macht er seine 2 Tore. Dann ist das Lustige gewesen. Dann sitze ich, guck mir das Spiel an und sage, ey, das ist eigentlich so ein Spiel, da müsste eigentlich auch der Gummis treffen. Ja. Und wirklich ungelogen, 10 Sekunden später läuft er da alleine auf das Tor zu. Und ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage es gerade noch. Dann kommt die Ecke und dann macht er da den Adler und nickt da Dingen ein. Also, ja. Ja,
besser geht nicht, ne? Gewinnst 3-0 auswärts, dann treffen noch 2 deiner Stürmer, die auch so ein bisschen Ladehemmungen hatten.
Ich bin wirklich sehr glücklich, wie es aktuell läuft. Ich kann es von Woche zu Woche immer nur bestätigen oder wiederholen. Da macht so Spaß gerade, sich dann auch die Tabelle anzugucken. Oder auch wenn du freitags spielst. Du spielst freitags, gewinnst, kannst die Füße hochlegen.
Ja, das ist.
Und hast einfach Ruhe. Vor allem, wenn du da oben stehst. Du guckst nicht auf die Tabelle, wer kann an dir vorbeiziehen oder sonst was. Du weißt, okay, es kann nur Elversberg sein. Ja, okay, meine Güte. Aber du stehst da oben irgendwo drinne und hast einfach Spaß wieder. Und für mich immer noch zu früh zu sagen, ey, wir wollen mehr. Ich denke, jeder nimmt Schalke ernst, was vor der Saison wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen wäre. Neuer Trainer, viele unbekannte Spieler. Aber Schalke wird ernst genommen. Da muss man, glaube ich, einfach so sagen, wie es ist.
Klar.
Auch das Spiel gestern wieder, wenn wir dann zum Spiel kommen wollen. Ich glaube, da können wir vorgreifen. Es war, auch wenn man wieder phasenweise ein bisschen, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es Spielglück ist, ob es einfach die Leidenschaft ist, ob es Können ist, aber all in all hast du gestern auch wieder verdient gewonnen.
Absolut. Also ich glaube, die ersten 20 Minuten oder 25 Minuten, die haben eigentlich schon den Sieg eingetütet und haben den ganzen Sieg auch verdient gemacht. Man muss sagen, danach wurde es echt ein bisschen schwieriger. Das war dann schon wieder, ich glaube, du hattest es auch in einer unserer Gruppen gesagt, Bielefeld 2.0, waren sehr weit hinten drin, haben gefühlt darauf gewartet, den Anschluss zu kriegen. Ich muss auch ehrlich gestehen, Hannover sehr, sehr viel Spielpech mit den Abseitstoren. Natürlich, wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits, ist ein Fakt. Oder auch mit dem Elfmeter, der hätte auch gut und gerne gegen uns entschieden werden können. Und wenn du dann da 2-1 kriegst, also es war overall, würde ich auch sagen, verdient aufgrund der ersten 20 Minuten, aber es war schon wieder so schwierig, sage ich mal.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe auch sehr, ne, die ersten 20, 30 Minuten hat Schalke wieder dieses aggressive Pressing vorne gehabt. Die sind draufgegangen. Das erste Tor ist im Prinzip genauso entstanden wie das erste Tor in Bielefeld. Hannover hat den Ball in der eigenen rechten Seite, spielt den Ball hinten überm Torwart. Der Torwart spielt den Ball dann zum Mitspieler an den 16er, was ja der Bielefelder auch machen wollte, nur Anvia Jay kam dazwischen. Und dann hast du dieses aggressive Pressing. Elfausi war das, der den Spieler so aggressiv angesprintet ist. Richtig. Ich glaube, der hat sich erschrocken, Angst gehabt, alles. Also der hat, glaube ich, noch geträumt von dem am Abend. Dann hast du aber auch gleichzeitig noch diesen unfassbar genialen Pass von Karaman und Silla macht das mit links so Weltklasse eigentlich.
Das war ein Geschoss.
Das war so ein schöner Spielzug nach diesem Ballgewinn. Und es war 1:1 dieselbe Situation wie in Bielefeld. Aggressives Pressing, Hannover hat den Ball auf der rechten Seite, Torwart kriegt den Ball, du gehst so aggressiv drauf, gewinnst den Ball, schnell gespielt, Tor. Das zweite Tor nach einem Standard, das ist ja auch von Woche zu Woche irgendwie bei uns so ein Ding. Ja, da sind wir leider brutal stark. Dann haben wir aber, wie gegen Greuther Fürth, gefühlt 20 Ecken und nicht eine ist gefährlich. Aber gestern machst du wieder zwei Standardtore, ne? Ball kommt auf dem ersten Pfosten scharf geschossen, du verlängerst den auf den zweiten. Beim ersten Mal nickt Silla ein, beim zweiten Mal Gomis. Und ja, auch so. Also ja, natürlich hatten wir Spielglück. Wenn du überlegst, du hattest, gut, das erste Abseitstor war klares Abseits. Das war jetzt, würde ich sagen, einfach wieder sehr, sehr gute Abseitsfalle. Beim zweiten würde ich schon sagen, da kann Eihan von Glück reden, dass der Spieler ein bisschen schneller war, weil diese Ballannahme da, die war schon sehr, sehr, sehr schwach. Aber gut, da muss man auch sagen, ne? Der Junge hat jetzt sein zweites Spiel von Anfang an gut. Im Prinzip kann man sagen, drittes Spiel, der ist ja nach 5 Minuten reingekommen gegen Greuther Fürth, aber der kommt aus der Jugend hoch, spielt dann in Hannover, davor die Woche auch vor allem. Da macht er trotzdem, abgesehen davon, sehr solide. Du kannst ja natürlich jetzt nicht, ne? Du kannst nicht erwarten, dass jetzt da so ein junger Bengel die Bäume rausreißt, weil sonst wäre der nicht bei uns, da müssen wir auch so ehrlich sein. Wenn du siehst, dass ein A-Jugendspieler Erstligapotenzial direkt hat, dann spielt er nicht bei uns. Das ist einfach so. Aber Vitali Becker ist natürlich jetzt, sage ich mal, so ein Glücksgriff, dass der so unfassbar stark eingeschlagen hat. Ich glaube, damit hätte auch keiner gerechnet.
Nee.
Aber er macht es gut, muss man einfach sagen. Er macht es grundsolide. Und dass Fehler passieren, ist einfach so. Aber dann siehst du auch, die ganze Mannschaft ist trotzdem da. Ne? Gut, diesmal war es abseits gewesen, war es ein bisschen glücklich. Vitali Becker einmal auf der Linie gerettet.
Karius dann auch, die 1-1.
Ja. Aber den hat er auch selber verschuldet, ne? Der Pass in der Mitte kam nicht an. Wobei man da auch immer sagen muss, da bin ich als Torwart, da fühle ich halt auch so ein bisschen mit. Du spielst den Ball nach vorne ins Mittelfeld. Und vom Mittelfeld bis zu der Situation, wo der Stürmer aufs Tor schießt, sind wieder 50 Meter. In diesen 50 Metern kannst du den Ball auch wieder verteidigen. Klar ist das natürlich ein bisschen unglücklich, aber du bist nicht irgendwie in einem Konter gewesen oder in einer Vorwärtsbewegung, sondern du hast den Ball hinten rausgeschlagen. Das kann man auch verteidigen, ja? Fehlpass gewesen, aber die Parade danach auch wieder sagenhaft. Zweite Halbzeit auch so eine Situation gehabt wieder. Das ist, ja, ich kann nicht nur sagen, wir haben mit Abstand den besten Torwart der zweiten Liga. Die Zahlen sprechen für sich. Kevin würde jetzt noch sagen, zusätzlich den schönsten. Ja. Ja, Kevin auch so ein bisschen hier mit rein ins Boot.
Kann man Kevin aber auch, glaube ich, nicht widersprechen.
Und dementsprechend.
Da kommen wir mal zu einer strittigen Szene. Da würde ich auch mal gerne wirklich deine Meinung zu hören, den angeblichen Elfmeter. Hättest du den, die Schalke-Brille ab, hättest du den gegeben? Weil ich bin da zwiegespalten. Einerseits, ja, der hat den Ball mit der Hand berührt und laut dem Regelwerk ist es ein Elfmeter. Aber andererseits denke ich mir auch so, hätte er den nicht an die Hand bekommen, wäre der an den Bauch gegangen. Also er hat ja nichts damit groß verhindert. Keine klare Torchance oder sonst irgendwas. Deshalb würde mich da mal interessieren, was sagst du?
Ich sage, als Fußballfan oder als Hannoveraner wäre ich komplett ausgerastet. Wäre es auf unserer Seite gewesen, wäre ich auch komplett ausgerastet. Aber nur aufgrund der Tatsache, wenn man sich von Woche zu Woche die Spiele anguckt, ob das erste Liga ist, ob das zweite Liga ist, ob das teilweise Champions League ist, wenn du siehst, was da für Elfmeter gepfiffen werden, wo du sagst, was soll er denn machen? Und die sind deutlich strittiger, sage ich mal. Dann sage ich, da musst du pfeifen. Der Ball springt von Hand zu Hand. Das hatte ich aber gestern ja auch dem Felix geschrieben. Laut Regelwerk ist dies kein Handspiel, weil in dem Moment, wo der Ball an die erste Hand springt, ist die Hand angelegt und der Ball kommt aus kurzer Distanz. Das heißt, das zählt als Körpertreffer. Und sobald der zweite Kontakt an die Hand kommt, nachdem ein Körpertreffer war, egal ob das Körper, Bein, Kopf oder sonst was ist, und der springt dann an die Hand, wird der zweite Kontakt nicht als Handspiel gezählt. Das heißt, wenn du den ersten Kontakt nicht als Hand siehst, sondern als Körpertreffer, ist der zweite Kontakt irrelevant, weil der zweite Kontakt nicht zählt. Und somit ist es kein Handspiel. Kommen wir zurück zu dem, was ich gesagt habe. Als Fußballfan, wenn ich sehe, was jede Woche gepfiffen wird, sage ich, ey, geisteskrank, dass das nicht gepfiffen wird. Wenn man sich ganz nüchtern die Regeln anschaut, wie sie sind, dann ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, der Videobeweis hat einen unfassbar guten Job gemacht, die Regel, so wie sie auch wirklich ist, zu erklären und dann auch wieder halt den Pfiff zu revidieren, um klarzustellen, das war kein Elfmeter. Aber wir sind beim Fußball, da sind Emotionen, da ist nichts nüchtern betrachtet.
Absolut, ja.
Und was du alles schon gesehen hast, was gepfiffen wurde, ist es natürlich sehr strittig. Jetzt habe ich gerade noch gelesen, oder beziehungsweise gestern schon, hat sich ja auch der Manuel Gräfe wieder eingeschaltet und hat über die Szene geredet, was das für ein Skandal wäre. Für mich ist Manuel Gräfe, seitdem der aufgehört hat,
sag so, es.
Das ist, für mich ist Manuel Gräfe ist der Mario Basler der Fußballer.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist der Mario Basler, der Fußballspieler, der versucht
mit. Der ledert ab über ja, alles. Ja,
der versucht irgendwie Relevanz zu behalten. Also er hat ja gesagt, der erste Kontakt kommt an einen weit abgespreizten Körper, also an einen weit abgespreizten Arm, das ist keine natürliche Bewegung, dann geht er an den zweiten. Ey, guck dir die Szene an, dann siehst du, wenn der während oder die Szene, wo der Ball den Körper oder die Hand berührt, ist die Hand gerade genau in Linie mit dem Körper.
Ja.
Und wie gesagt, der zweite Kontakt zählt dann nicht. Also ja, er hat irgendwo recht, dass wir nicht beim Handball sind. Er hat auch recht, ne, dass es irgendwo gepfiffen werden kann. Ich sag auch, und das ist das Problem, was ich bei dieser Szene sehe, hätte der Schiedsrichter das nicht gepfiffen im Spiel, hätte er es nicht gepfiffen, glaube ich tatsächlich, dass der VAR sich eingeschaltet hätte und mit diesen 47 Zeitlupen auf 45 mal ranzoomen und Standbild hier und Millimeterlupe da, hätten die den Elfmeter gegeben. Ich glaube, andersrum wäre es sogar ein Elfmeter gewesen, hätte er es nicht gepfiffen.
Meinst du?
Ich glaube, der VAR hätte sich eingeschalten und hätte gesagt, ey, pass mal auf, der hat den Ball mit beiden Händen berührt, guck dir das mal an. Und dann hätten die so Kamerawinkel gefunden, wo die sagen, yo, das ist ein Elfmeter. Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, was ich bei dem Elfmeter so ein bisschen komisch sehe. Ich glaube, hätte er den nicht im Spiel gepfiffen, hätte der VAR sich eingeschaltet, er hätte sich das angeguckt und hätte ihn dann gepfiffen.
War aber auch ein wilder Zeitpunkt, ne? Direkt nach der Halbzeit, ich glaube, 10 Sekunden gespielt.
Ich glaube, 5 sogar. Langer Ball, also, rechts raus, 5 Sekunden gespielt.
Hätte das Spiel natürlich grundlegend verändert für uns, wenn der verwandelt worden wäre und gegeben worden wäre. 2-1 in Hannover. Hm.
Das ist natürlich auch immer schwierig, ne? Man sagt immer, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Kriegst du ein Gegentor, ist es wieder nur noch ein Tor, was fehlt. Die Mannschaft, die das Tor macht, kriegt so ein bisschen Aufwind, kriegt so ein bisschen dritte Luft. Aber ist es wirklich immer so? Das ist halt auch die Frage, ne? Es gibt halt oft genug Spiele, wo du siehst, okay, da kommt der Anschlusstreffer und auf einmal macht die andere Mannschaft wieder mehr und macht das 3-1. Was natürlich auch zur Wahrheit gehört, ob das jetzt Bielefeld war oder auch Hannover. Schalke hat die ersten 25 Minuten, 30 Minuten richtig Vollgas gegeben, hat 2-0 geführt und hat sich dann ja hinten reingestellt.
Ja.
Und hat gesagt, ja, dann kommt doch und macht. Wir sind so sicher, wir sind so selbstbewusst, ihr macht sowieso kein Tor. Die Frage ist natürlich, kriegst du jetzt ein 2-1? Vielleicht machst du ja dann wieder diesen Gang höher. Vielleicht machst du wieder mehr Druck. Vielleicht spielst du aggressiver. Und vielleicht machst du dann auch das 3-1 und wieder den. Das weiß man ja alles nicht, ne? Wir wissen nicht, was wird in der Kabine besprochen, was ist die Taktik. Vielleicht heißt es ja, ey, wenn wir 1-0, 2-0 führen so früh, lass die Gegner kommen, wir spielen auf Konter. Und wenn man sich das Spiel gegen Hannover mal anschaut, ja, die letzten 10 Minuten, 15 Minuten der ersten Halbzeit waren wieder so Bielefeld-like. Aber die zweite Halbzeit, muss ich sagen, war dann schon wieder ganz anders. Wir haben wieder Akzente gehabt, wir haben Chancen gehabt, wir haben nach vorne gespielt. Das war nicht 45 Minuten in der zweiten Halbzeit, nee, wir stehen nicht jetzt hinten drinne und zittern, sondern wir haben auch nach vorn. Und ich glaube, das war auch der Plan in Bielefeld, der ist nur nicht ganz aufgegangen. Und daran siehst du auch so ein bisschen, dass dieser, ja, dieser Prozess, den Miron Muslic jede Woche anspricht, wir wollen von Woche zu Woche besser werden, uns weiterentwickeln. Jetzt stehst du gegen Bielefeld hinten drinne, 60 Minuten, 70 Minuten. Jetzt schaffst du es gegen Hannover A zu 0 zu spielen und selber trotzdem auch wieder Akzente zu setzen, obwohl Hannover fast 70% Ballbesitz hat. Schaffst du es trotzdem nach vorne, so machst das dritte Tor. Ja. Also
gib dem recht, ne, das Spiel und die Herangehensweise. Ich will mal anmerken, es gibt auch eine Mannschaft in Europa, die hat damit auch ziemlich erfolgreichen Fußball gespielt. Atletico, die haben einen und dasselbe gemacht. Ein Tor geschossen, zwei vielleicht und dann hinten drin gestanden und gekontert. Also es ist ein probates Mittel, das muss man ja sagen.
Was man merkt in der zweiten Bundesliga vor allem, die Mannschaften kommen einfach mit diesem aggressiven Pressing von Schalke nicht klar. Also du siehst immer wieder, wenn Schalke wirklich dieses ultra-aggressive Pressing macht, wie viel Ballverluste die damit erzwingen. Und die Mannschaften kommen damit nicht klar, selbst wenn du dich darauf einstellst. Ja. Das ist kein FC Bayern, wo, ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern gesehen hast, da ist ein Harry Kane am eigenen 16er und lässt mit einer Körpertäuschung drei Dortmunder stehen. Das hast du in der zweiten Bundesliga nicht. Deswegen
nicht.
Kostet der Typ 100 Millionen und schießt jede Saison 50 Tore.
Ja.
Und deswegen ist das Mittel auch so unfassbar effektiv.
Ja, du siehst ja, gegen Hertha hat es funktioniert, gegen Bielefeld hat es funktioniert, gegen Hannover hat es jetzt funktioniert mit diesem aggressiven Pressing, Magdeburg.
Geh doch mal in die Vorbereitung. Wir haben gegen Sevilla gespielt, die sind ein paar Nummern größer als das, was wir die Saison haben. Und auch da in der zweiten Halbzeit haben wir die Tore, die wir gemacht haben, nach diesem Pressing.
Ja,
also du merkst, selbst solche Mannschaften können da in Probleme kommen. Und das ist halt, ja, du bist sehr, sehr, sehr effektiv vorne vorm Tor, muss man einfach sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Torwart oder das Tor von Hannover irgendwie kaputtgeschossen haben. Du hattest, glaube ich, die eine Hackensituation von Siller noch. Du hattest einmal Gantenbein in der ersten Halbzeit, was mir jetzt noch sehr prägnant einfällt, wo er den Ball
dann auch als Einwurf ausschießt. Das war auch geisteskrank, wirklich, mein
Dann den
Gott.
Volley von Gantenbein, der knapp daneben ging. Sonst habe ich jetzt aber auch gar keine Situation mehr im Kopf, wo ich sage, okay, ne, das ist wirklich so ultra gefährlich gewesen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Hannover hat zwei Abseitstore gemacht. Das nehmen wir mal raus, weil Abseits ist einfach Abseits. Das ist nicht gut gespielt, das ist kein Pech, das ist einfach Abseits. So, dann hast du, klar, Karius, die eine zwei Situation, Weltklasse. Dann hast du die Becker-Situation auf der Linie, gar keine Frage. Dann der, wer war das, Mbundu oder wie er heißt, wo da schon die Stadionmusik anging.
Ja, das war aber auch.
Das habe ich auch erst in der dritten Zeitlupe gesehen, dass der nicht reinging. Ich denke mir so, warum freut er sich denn nicht? In der dritten Zeitlupe habe ich dann gesehen, der Ball war gar nicht drinne gewesen. Da war der Gardische Stadion schon am Feiern.
Ja.
Aber auch da muss man wieder sagen, Becker auf der Linie ist wieder so ein Sinnbild, Gantenbein letzte Woche. Das ist einfach dieser ne, Defend until the end. Miron Muslic hat's gesagt. Und das ist es halt einfach. Und das ist ja das, was du als Spieler auch lernst. Und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber da siehst du den Unterschied zwischen Profifußballern oder guten Fußballern. Ich sag einfach mal guten Fußballern, weil das machen auch gute Fußballer in unteren Ligen. Aber du siehst den Unterschied zwischen guten Fußballern, die ein bisschen Grips haben, und Spielern, die halt ein bisschen weniger Spielverständnis haben. Egal was passiert, du hast als Verteidiger, auch wenn du nicht mehr an den Ball kommst und der Spieler läuft 1-gegen-1 aufs Tor zu, oder, hast du als Verteidiger bis zur Grundlinie durchzulaufen und auf der Linie hinterm Torwart zu stehen. Das lernst du einfach aufgrund der Tatsache, wenn was passiert, noch irgendwie die Möglichkeit zu haben, den Ball zu verteidigen.
Alles möglich, klar.
Und da siehst du wieder, die Jungs reißen sich den Arsch auf bis zum Ende. Da sind so viele Situationen gewesen, ne, auch ein Gantenbein wieder, manche Grätschen, die der rausgeholt hat. Du siehst die Spieler, wie die sich teilweise feiern für gewonnene Zweikämpfe. Und ja, das macht so Spaß, einfach diese Leidenschaft zu sehen.
Definitiv. Jeder Zweikampf wird angenommen, das ist echt geil.
Und das ist, ne, ich hasse dieses Wort. Ich hasse dieses Wort seit Jahren, weil das seit Jahren einfach so inflationär, ja, schon fast missbraucht wird, dieses Wort. Aber das ist für mich Malochen. Das verstehe ich unter Malochen. Du hast einen klaren Plan, wie du Fußball spielen willst. Und den ziehst du mit 110% durch. Und für mich heißt nicht Malochen, ich rotz mich dazwischen und wichs die Bälle von vorne nach hinten und rechts nach links, sondern dass da auch eine klare Struktur hintersteckt, dass da eine klare Idee hintersteckt und dass du auch siehst, die Mannschaft will, die Mannschaft, vor allem die Mannschaft kann. Das ist für mich Malochen. Das sind die Grundtugenden.
Natürlich, sollten sein, ne?
Ganz genau. Und wenn du das an den Tag legst, dann siehst du, was du damit erreichen kannst. Und wir werden, und dabei bleibe ich, und das sage ich seit 2, 3, 4 Wochen, wir werden irgendwann Phasen haben, da wirst du mal 1, 2 Spiele verlieren.
Klar.
So, wir haben jetzt immer noch Darmstadt vor der Brust.
Zweimal, ne?
Genau, wir haben immer noch Elversberg vor der Brust. Auch andere Mannschaften in der Liga, die nicht zu unterschätzen sind. Ne, wir haben immer noch Kiel, die einen schlechten Start hatten, die aber gut sind. Du hast Hertha, die so ein bisschen eine Wundertüte sind.
Das ist echt mehr als enttäuschend, die Hertha.
Ja, aber...
Aber auch Hannover, das ist für viele und auch für uns, glaube ich, die Mannschaft schlechthin gewesen in der zweiten Liga vor der Saison. Da haben wir alle gesagt, mit den neuen Trainer, die gehen hoch.
Absolut, absolut.
Und die haust du dann da im eigenen Stadion 3-0 weg, also...
Also dieses Jahr ist halt sehr vieles unerwartet. Wer hätte damit gedacht, dass Düsseldorf nach 9 Spielen auf Platz 14 steht?
Oh.
Hat auch keiner mitgerechnet. So, dann hast du, wie gesagt, eine Hertha, die irgendwo da mit 11 Punkten im Mittelfeld rumdümpelt.
Auch Bochum, das Gleiche.
Ja, Bochum, 2. Sieg der Saison, 9. Spieltag, 6 Punkte. Magdeburg, 3 Punkte. Gut, die spielen heute noch. Aber Elversberg, so viele Abgänge, Trainer gegangen, die stehen da oben.
Ja.
Paderborn war so ein Geheimfavorit für viele, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, nicht. Stehen auch da oben. Kaiserslautern wollte letztes Jahr schon angreifen, sind wieder da oben. Das ist wirklich sehr, sehr eng dieses Jahr und deswegen auch sehr spannend und es wird irgendwann, wirst du dann halt auch haben, dass so ein Ding mal reinfällt oder du machst die Dinger nicht rein, das ist halt...
Definitiv, aber 21 Punkte nach 9 Spielen,
ja,
im Vergleich zur letzten Rückrunde, da hatten wir 20 in der gesamten Rückrunde, also das ist schon... definitiv einen Aufwärtstrend zu erkennen.
Ja, absolut.
Wann können wir denn von dir mal das Wort Aufstiegskandidat hören? Wenn wir jetzt den 14. Spieltag haben und immer noch auf 1 oder 2 stehen, gehst du dann mit oder auch noch nicht?
Wenn wir in die Winterpause gehen und immer noch da oben stehen, muss jetzt nicht Platz 1 sein, aber wenn du, sag ich mal, zur Winterpause unter den ersten 3 bist, dann sollte zumindest allgemein die Ambition sein, auch da oben irgendwo bleiben zu wollen. Von Aufstieg will ich aber wirklich erst reden, wenn wir am 30. Spieltag sind. Einfach aufgrund der Tatsache, wir kennen die zweite Liga und der HSV ist das beste Beispiel dafür, Herbstmeister zu werden mit gefühlt 15 Punkten Vorsprung, dann in der Rückrunde gefühlt kein Spiel mehr zu gewinnen. Und dann irgendwie mit einem Punkt Rückstand Vierter zu werden oder in eine Relegation zu scheiden.
Boah, das wär eklig.
Und deswegen, für mich ist es immer noch Demut, Dankbarkeit.
Absolut. Hey, wir wissen, wo wir herkommen.
Vitamin Doppel-D. Demut, Dankbarkeit. Die letzten Jahre waren grausam, die letzten Jahre waren ekelhaft. Ja. Ich will einfach den Moment genießen. Und wenn wir am 30. Spieltag mit 13 Punkten Vorsprung auf Platz 2 sicher aufgestiegen sind, dann rede ich von Aufstieg. Nein, aber vorm 30. Spieltag braucht, glaube ich, gar keine Mannschaft davon reden, aufzusteigen, weil das wird dieses Jahr, glaube ich, bis Platz 1 super eng. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du dieses Jahr nicht so viele Punkte brauchen wirst, weil so viele Mannschaften sich... Aber vielleicht irren wir uns auch. Vielleicht irren wir uns am Ende. Wir wissen es nicht.
Ja,
wir haben keine Glaskugel dabei. Sollen wir einmal schnell durch die Mannschaft gehen? Einmal die Spieler.
Gerne, können wir machen.
Dann schauen wir doch mal, wie haben wir denn gespielt?
Fangen wir mal von hinten an, haben wir noch nie gemacht.
Können wir auch von hinten anfangen.
Loris.
Ja, sag was.
Ich glaube, du hast schon alles gesagt, der beste Torwart der zweiten Liga, der schönste womöglich auch. Da beziehen wir nochmal Kevin mit ein. Ne, überragend, klar, auch mal so ein Fehler drin, ein Ball, der nicht ankommt, der ins Aus geht oder sonst irgendwas, aber ein absoluter Rückhalt. Brutal im 1 gegen 1, strahlt was aus, ist für uns so wichtig und ist scheinbar auch ein Gönner, hat der Mannschaft nämlich den Restaurantbesuch ausgegeben. Also lustige Anekdote, dass sie dann auch noch bei McDonald's gelandet sind.
Ja, da gibt es ja auch noch eine Geschichte vom letzten Jahr, ne? Da gab es ja, ich weiß, ich glaube, war das unter Kari Geratz noch oder war das unter Van Wonderen? Auf jeden Fall war ja da auch ein McDonalds-Besuch, der ja super negativ in den Medien stand.
Da siehst du mal.
Ja, also die Medien sind sowieso, das ist ein Haifischbecken. Die suchen das, was sie haben wollen, legen es sich aus, wie sie es gerade brauchen. Letztes Jahr war Schalke bei McDonalds, da war der größte Hohn und Spott und wie können die nur und hast du nicht gesehen. Und jetzt, ey, super geil und toll und weißt du, das ist halt... Ja, die und vor allem ist beides mal die Bild-Zeitung, weißt du?
True.
Da ist zweimal das Gleiche ist noch lange nicht dasselbe. Das ist natürlich ist das auch immer, wo stehst du gerade und sowas alles, aber das sind alles nur Menschen. So. Hat der Karius gesagt, gut, ich lade euch ein zur goldenen Möwe. Und ja.
Aber gehst du mit Karius, ne? Ich glaube, da braucht man nicht viel.
Ja, die Leute sagen, also einige sagen oft auch die Abstöße von ihm, die langen Bälle, die kommen oft nicht an, sind einfach. Aber die Frage ist halt auch immer, was ist die Vorgabe des Trainers? Sagt der Trainer, ey, lieber lang und wir gehen auf den zweiten Ball oder sagt der, lass uns den Ball hinten rausspielen? Das wissen wir alles nicht. Aber mit Abstand der beste Torwart der zweiten Liga. Brauchen wir nicht drüber reden. Also ist Fakt, Punkt, Ende.
Karius zu.
Keine Diskussion. Ja, unsere Dreierkette. Kurucay, Kartic und der Abwehrbubi Ayhan.
Kurucay, Kartic, beide wieder super stark, wie ich finde. Zweikampfmonster beide, hauen sich vollkommen rein. Kurucay bringt aber auch das nötige Verständnis mit und den Aufbau, das haben wir auch schon oft thematisiert. Fand ich stark, wirklich. Ayhan, super da reingepasst. Ist, glaube ich, nicht einfach für den, macht da aber wirklich gut. Super am Ball, muss man auch mal dazu sagen. Und ja, also von meiner Seite aus, alle drei tadellos, kleine Fehler mal drin, aber wenn die Null steht, ich glaube, dann hat der Torwart und die Defensive nicht so viel falsch gemacht. Gehst du mit?
Ja, Kartic nochmal zu erwähnen, Torvorlage, ne, wie er sich da in die Ecke wieder reinhaut, absolutes Kopfballmonster vor allem auch. Also da willst du, glaube ich, auch nicht, also ich glaube, der Kartic ist auch einer, da willst du gar nicht in den Zweikampf gehen, weil wenn der den Ball nicht, wenn er den Ball nicht klärt, dann klärt er dich und da hast du keinen Bock drauf, glaube ich. Ayhan, wie gesagt, hat ein bisschen Glück natürlich, dass der Fehler jetzt nicht ausgenutzt wurde. Dementsprechend kann man sagen, okay, ist halt einfach so gewesen. War abseits, Thema ist durch, ist nichts passiert, ist gut gegangen. Aber auch da wieder, ne? Ich sage es, glaube ich, seit Jahren. Du brauchst ein Gerüst, um junge Spieler einfach spielen lassen zu können. Und der Junge weiß, ich habe einen Kartic, einen Kurucay, ich habe einen Karius. Und vor allem... Was der noch hat, und jetzt kommen wir zu unseren Mittelfeldspielern, die vier, die wir da haben, wo zwei jede Woche so herausstechen. Ne? Elfausi, Schallenberg, links Becker, rechts Gantenbein. Was sagst du dazu?
Boah, ich muss sagen, Schallenberg und Elfausi, da brauchen wir auch wieder, wir wiederholen uns und wiederholen uns. Beide überragend, ergänzen sich perfekt, wie ich finde. Absolut. Also das ist schon wirklich bockstark, was die machen. Becker hat ja auch immer gewisse Auf- und Abs. Vitali Becker wurde ja wurde ja gewünscht von den Leuten, dass wir jetzt Timo Becker und Vitali Becker sagen, damit die auch Bescheid wissen. Ja, Vitali Becker mal mit kleinen Ups und Downs über die Saison bisher, aber im Grunde genommen grundsolide, super in den Zweikämpfen, bissiger Typ, finde ich auch richtig, richtig stark, auch gegen Hannover. Gantenbein wurde ja geschunden von uns bis zum geht nicht mehr, aber hat sich auch in Muslic-Systemen etabliert. Kommt mit dem Fußball klar, spielt gut, ist solide, hat Offensivakzente, also auch gut.
Ja, also unterstreiche ich so, Schallenberg, ne, ich sag's seit dem ersten Spieltag, ich werde es immer wieder sagen, bin ich ein großer Fan von, spielt endlich auf seiner Position, macht das, was er machen soll, war damals, als wir ihn gekauft haben, der beste Sechser der zweiten Liga.
Gehe ich mit. Und Kapitän.
Ist jetzt auch meiner Meinung nach wieder einer der besten Sechser der zweiten Liga, was das Abräumen angeht. Einfach diese Defensive, dieser Staubsauger, sage ich jetzt einfach mal. Elfausi ist einfach ein Phänomen, ne? Der Typ hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Typ hat vor 17 Monaten noch bei Düsseldorf 2 in der Regionalliga gespielt.
Da frage ich mich aber auch, ob die blind waren.
Das können wir uns aber selber fragen, wenn wir jetzt einen, Chienza nehmen, der jetzt in England bei Southampton spielt, der für 9 Millionen gewechselt ist, der bei uns in der zweiten Mannschaft rumgelaufen ist, der in Ulm die dritte Liga kaputtgeschossen hat, der dann bei Heidenheim die zweite Liga kaputtgeschossen hat. Weißt du, das ist...
Ja, das stimmt schon. Spätstarter, würde ich mal sagen.
Aber das ist ein Phänomen, weil so ein Elfausi, das ist so ein, um an alte Zeiten anzuknüpfen, ich bin ja jetzt schon ein paar Tage dabei, das ist ein Kampfschwein. der kann was mit dem Ball, wenn er nach vorne geht, aber der grätscht dazwischen, der geht runter, der weiß ganz genau, wann muss ich jetzt beißen, malochen und dreckig sein, wann kann ich aber auch mal schön sein. Was mir in dem Spiel so ein bisschen missfallen ist, aber das ist Jammern auf hohem Niveau gerade bei uns, der hätte sich zwei, dreimal eher vom Ball trennen müssen. Da waren zwei, drei Situationen, wo du einen Pass spielen kannst, um eine gefährliche Situation rauszubringen, aber da ist er so ein bisschen zu lange am Ball gewesen. Da erinnere ich mich an einer Szene in der zweiten Halbzeit. Da gehst du über die linke Seite gut durch mit ihm und dann kannst du rechts den Ball verlagern und da waren drei Hannoveraner um ihn und er stolpert da noch so ein bisschen mit dem Ball rum und wollte den Ball noch halten und einen Schlenker mehr machen, verliert den Ball dadurch. Wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau. Der Junge ist jung, der hat, ne, wie gesagt, vor 17 Monaten vierte Liga, letztes Jahr dritte Liga, jetzt spielst du zweite Liga.
Die Frage ist noch, wie lange?
Absolut, ja, leider war. Vitali Becker, sag ich auch, ne, hat eine solide Leistung gebracht. Hat's natürlich auch nicht einfach mit dem Bundu da auf der Seite, das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Kaliber. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Junge ist 20 Jahre alt, das ist seine erste Profisaison. Gantenbein, muss ich, ne, bisher sagen, was ich die letzten Jahre gesagt habe, ey, Adrian, es tut mir leid, aber du machst es im Moment wirklich sehr, sehr gut für die Verhältnisse, die wir haben. Aber wie du sagst, kann natürlich auch das System sein. Ne? Ich sag mal, Thomas Ovejan ist bei uns das beste Beispiel gewesen. Schienenspieler, bombastische Saison, du steigst auf, du gehst auf eine Viererkette und auf einmal ist nichts mehr.
Ja.
Das sind halt Systemspieler, die ihre Position gut können, aber darüber hinaus halt einfach dann ein bisschen limitiert sind. Und deswegen sind es halt Zweitligaspieler, muss man halt auch einfach so sagen.
Definitiv, klar.
So, du hast da jetzt nicht einen, das ist halt kein, weiß nicht, Joshua Kimmich, den du als Rechtsverteidiger spielen lassen kannst, der Weltklasse ist, der aber auch Sechser spielen kann und Weltklasse ist. Oder ein Philipp Lahm oder was weiß ich nicht was, ne? Das sind Zweitligaspieler und die sind halt dann irgendwo limitiert. Kommen wir zu den drei nach vorne. Antwia Jay, Karaman, Silla.
Ja, Antwia Jay, viel gearbeitet. Nicht so wirklich groß in Erscheinung getreten, finde ich. Solides Spiel. Karaman auch eher ja, so ein bisschen eine untergeordnete Rolle gespielt. War aber auch da, hat das gemacht, was er machen musste. Leider hat kein Tor geschossen oder irgendwas groß initiiert.
Vorlage zum 1-0.
Ja, aber sonst nichts. Also das war die einzige Aktion.
Aber die war Weltklasse.
Die war stark, das muss man sagen. Aber ja, das war Karaman und Silla, klar, zwei Tore gemacht. Muss man nicht mehr zu sagen. Knoten geplatzt. Freut mich für ihn. Aber wie hast du einen Antwia Jay gesehen?
Also ich sah auch einen Antwia Jay und einen Karaman. Haben so ein bisschen viel versucht, aber die Bindung hat so ein bisschen gefehlt, meiner Meinung nach. Auch natürlich wieder dem geschuldet, dass du ab der 30. Minute sehr weit hinten standest und die Offensive dementsprechend natürlich auch gar nicht so in Erscheinung getreten ist und man dann deswegen natürlich auch so ein bisschen drauf gucken muss, wie ist das Pressingverhalten, wie ist das Zustellen der Räume, das Unterdrucksetzen und. Also eine grundsolide Leistung, du hast 3-0 gewonnen. Silla, muss man sagen, klar, Knoten geplatzt. Der hat die Dinger jetzt endlich wieder gemacht. Und auch die beiden Spieler, die reingekommen sind, um das mal abzuhaken, Yannick Bachmann, Gomez, kommen rein, nahtlos, glaube ich, angeknüpft. Yannick Bachmann ein bisschen weniger, sag ich mal, in Erscheinung getreten. Aber der sollte, glaube ich, auch einfach wieder nur dieser Stoßstürmer vorne, dieser
ja, Rexack, Ochse
sein, der dazwischen geht, der die Bälle hält, der einfach ein bisschen Sicherheit reinbringt. Ein bisschen unglücklich gewesen in der, was war das da, in der 100. Minute oder was? Letzte Aktion im Spiel, wo die 4-2 aufs Tor laufen. Der Porat bringt den Ball, ja. Nee, der Gomez, glaube ich, bringt den Ball rechts rein auf den Bachmann. Der Bachmann den ersten Kontakt ein bisschen schlecht gehabt, wobei der Pass auch ein bisschen unglücklich war, der dann rüber auf Porat legt und der Porat schießt drüber. Also das hätte man auch ein bisschen sauberer ausspielen können. Aber auch da, Gomez macht sein Tor. Erste Aktion natürlich ein bisschen unglücklich. Aber ist halt auch immer schwierig. Spitzer Winkel, Torwart macht's gut, ja,
vor allem, groß. Du hast noch kein Tor geschossen. Da macht dann der Kopf auf einmal mit.
Ja, hast ja gesehen, was der Kopf mitmacht. Bei der Ecke oder Tor.
Ja. Yeah.
Nee, aber freut mich. Beide wirklich eine grundsolide, gut angeknüpft. Spieler des Spiels, kurz und knapp.
Ich glaube, wir müssen mit Silla gehen.
Knoten ist geplatzt, für mich auch. Silla, Spieler des Spiels. Karius für mich auch wieder super,
ja,
bärenstark.
Ja, das ist halt immer schwierig, ne?
Schallenberg auch wieder für mich bärenstark, aber Silla macht zwei Tore, der Knoten ist geplatzt. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen Erleichterung gesehen, sinnbildlich dafür das Bild, Muslic und Silla.
Ja.
Ist ja auch beim ersten Tor direkt zur Bank gelaufen und nicht irgendwie feiern gegangen. Ich glaube, das zeigt auch dieses Teamgefüge. Das ist, glaube ich, ne, viele reden darüber, ist er überhaupt im Kopf frei, will er überhaupt doch noch auf Schalke sein? Aber alleine dieses Bild, du schießt das Tor, nachdem alle auf dir rumhacken, sage ich jetzt mal. Und Muslic hat immer wieder gesagt, wir vertrauen ihm, wir geben ihm das. Es wird passieren. Und dann ist der erste Schritt, den du machst, zur Bank zu gehen, mit der Mannschaft, alle zusammen. Das hast du lange nicht mehr gehabt. Und das ist, du hast ein Team, du hast, egal was da ist, du hast keine Unruhen. Egal was ist, wer spielt, wer nicht, du hast keine Unruhen auf Schalke. Und das ist so schön aktuell, dass es ruhig ist.
Ich glaube, der Erfolg, der trägt da auch bei. Das muss man sagen, dass so eine Stimmung ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Trainer wirklich die Mannschaft und das Umfeld Schalke im Griff hat.
Ich habe auch das Gefühl, dass in Anführungsstrichen eine kleine Krise, wenn du jetzt mal 2 oder 3 Spiele nicht gewinnst, trotzdem das ganze Gerüst aktuell so stabil ist, dass sich das davon nicht beeindrucken lässt, sondern dass das alles wieder kommt. Weil diese Geduld, die du brauchst, damit es wieder funktioniert, das siehst du jetzt in kleinen Schritten bei einem Silla. Und das wird, ich glaube, dieses ganze Gefühl hat die Mannschaft auch. Wenn mal irgendwas nicht klappt, Geduld, weitermachen, festhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, unser Ziel ist es gewesen, eine solide Mannschaft zu haben, eine solide Saison zu spielen. Jetzt stehen wir da oben, gar keine Frage. Aber weiter Demut, weiter Dankbarkeit. Und am 30. Spieltag können wir dann da gucken, wo wir stehen. Und dann können wir darüber reden, wo soll die Reise hingehen. Und ich sag auch, und dabei bleibe ich hasse dieses, es wäre zu früh aufzusteigen. Ja, natürlich ist es was anderes, wenn ein Olise, ein Kane oder wer auch immer da auf unsere Abwehr zuläuft. Aber es gibt kein zu früh aufsteigen. Das ist Quatsch. Du kriegst mehr Geld, du hast bessere Sponsorengelder. Natürlich wird der Kader teurer und.
Bist auch attraktiver für Spieler.
Erstmal bist du attraktiver für Spieler und du bist auch attraktiver für die eigenen Spieler zu bleiben.
Klar.
Weil ein Elfahusi, ein Vitali Becker, wenn die so weitermachen, sind schwer zu halten nächstes Jahr, wenn du natürlich nicht aufsteigst und dann klopft dann vielleicht so ein mittelklassiger Erstligist an.
Ja.
Und man kann es keinem verübeln.
Natürlich nicht. Hey. So.
Vor allem, wenn die Leute immer sagen, und das ist, ne, die letzten Jahre haben es ja gezeigt, man will immer Vereinslegenden, man will Vereinstreue. Ich glaube, das aktuell beste Beispiel ist Marc-André Ter Stegen. Wie lange? 10 Jahre? 12 Jahre? 12. Barcelona?
12 Jahre.
Kapitän?
Ja.
Aushängeschild, Weltklasse-Torwart. Ich glaube, der Typ ist einfach nur gerade in der falschen Zeit geboren, weil es einen Manuel Neuer gibt. Sonst wäre der die letzten 15 Jahre wahrscheinlich Nummer 1 im Nationaltor.
Ja, auch so.
Und der wird so in Barcelona jetzt gerade behandelt, was ich ein bisschen schade finde. Auch Hansi Flick, ich hätte nie gedacht, dass da sowas passiert. Aber, ne, und dann wundert man sich, warum es keine Vereinslegenden mehr gibt. Weil die Vereinstreue ganz oft am Ende mit Füßen getreten wird. Aber gut.
Aber wir haben ja auch was vom Ralle gelernt, dass wenn ein Spieler lange da ist und ein gewisses Standing hat und ein neuer Trainer kommt, dann will er ein Zeichen setzen und den Stärksten absensen oder wegsensen.
Ja, absolut.
Also.
Nächste Woche, wieder Freitagsspiel, wieder Flutlicht, Darmstadt.
Ja.
Die spielen gleich gegen Magdeburg, glaube ich. Genau, spielen gegen Magdeburg.
Zu Hause, die Arena wird kochen. Also nach dem Hannover-Spiel, sage ich dir, musst du auch gewinnen. Du hast diese Welle, du spielst zu Hause.
Ich glaube, Darmstadt wird nicht gewinnen. Aber ich sage nicht, du musst das Spiel gewinnen. Weil da bin ich dann wieder dieser Demut, Dankbarkeit. Aber naja, das ist halt der Unterschied. Deswegen fragst du ja, wann ich endlich vom Aufstieg rede. Ich bin da immer so ein bisschen sehr realistisch und freue mich dann viel mehr darüber, wenn du am Ende gewinnst oder einen Punkt mitnimmst. Aber auch da wieder, Darmstadt ist halt auch ein Brett dieses Jahr. Ich glaube, wenn du es schaffst, den Liedberg zu kontrollieren, den aus dem Spiel zu nehmen, dann wird es schwer für Darmstadt. Und ich glaube auch, dass unsere Spieler das können. Wir spielen zu Hause, wir haben das Stadion im Rücken. Deswegen sage ich glaube nicht, dass Darmstadt gewinnt. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn du das Spiel auch ziehst, gar keine Frage. Aber ich glaube definitiv nicht, dass Darmstadt gewinnen wird. Also, dein Tipp?
Ich sag 2-1 für uns. Du?
Ich sag 2-0. Ja, ich tippe nicht gegen Schalke. Auf gar keinen Fall tippe ich gegen Schalke. Ich sag nur, ich bin, ne,
also du sagst, die Null steht schon wieder?
Ja, sicher.
Ah, ich glaube, der Liedberg, der schenkt uns einen ein.
Ich glaube, der Kartic wird dem in der dritten Minute vor Schiemann treten, da hat er keinen Bock mehr. Wir können ganz kurz, glaube ich, mal über Sachen reden, die jetzt demnächst anstehen. Wahlausschuss. Ja. Kandidaten sind bekannt gegeben. Hegemanns und Raphael Brinkert.
Genau.
Sagt dir einer was davon? Kennst du irgendjemanden?
Also Raphael Brinkert, damit habe ich mich dann natürlich im Nachhinein beschäftigt. Bevor wir unsere Posts rausgeben, wird da immer recherchiert. Und ist eine Person, die in der Politik ja sehr stark gearbeitet hat, aber in unseren Fankreisen sehr kontrovers gesehen wird. Also, ja, Hegemanns, klar, kennen wir, Schalke-Sponsor. Ich weiß nicht, also.
Siehst du einen davon im Aufsichtsrat?
Ich würde Brinkert schon sehr, sehr spannend finden, muss ich ehrlich sagen, weil was der Mann macht, hat Hand und Fuß. Wie einige Sachen gesehen werden oder gehandhabt werden von ihm, sei mal dahingestellt, aber ist in dem, was er macht, gut. Und ich glaube, dass der schon Schalke gut tun würde. Wie siehst du das?
Hegemanns kenne ich jetzt an sich gar nicht. Raphael Brinkert habe ich damals persönlich kennengelernt in Hamburg. Der hat ja seine Firma in Hamburg. Und ich habe den damals kennengelernt, als ich da studiert hatte und bei der Schalker Filiale war. Da habe ich ihn kennengelernt und sind da in Kontakt getreten, hatten auch ein bisschen länger auch Kontakt gehabt. Der hatte mich damals auch in Hamburg connected bezüglich Fußballspielen. Der hat mich in Hamburg connected zum Fußballspielen, genau. Und deswegen fand ich das dann witzig, dass, also irgendwann sind unsere Wege so ein bisschen auseinandergegangen, sage ich jetzt mal, hatten dann keinen Kontakt mehr. Aber deswegen fand ich das so witzig, dass dieser Name dann wieder so sehr in Erscheinung getreten ist. Er hat ja damals Olaf Scholz die Kampagne gemacht, hat auch schon für UN, UEFA und sowas gemacht. Also der ist marketingtechnisch, ist der...
Merkel meine ich auch.
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ist ja auch erstmal irrelevant. Ich bin sowieso ein Fan davon, Politik aus dem Sport rauszulassen.
Absolut.
Aber der ist da, was Marketing und Online-Auftritte und Auftritte angeht, schon sehr, sehr aktiv. Die Gefahr, die ich nur sehe beim Schalker Aufsichtsrat, und aktuell läuft es gut und aktuell ist es ruhig, aber wir wissen auch, dass wir da sehr viele Egos sitzen haben. Und ich glaube, wenn du einen Raphael Brinkert da sitzen hast...
Es wird krachen, da sind wir uns einig.
Und das ist das, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass die Leute ihr Ego nicht nach hinten stellen für den Verein, sondern jeder will dieser Platzhirsch sein. Und dann hast du, glaube ich, Leute, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Was aber auch zur Wahrheit gehört, und das darf man nicht vergessen. Ein Frank Baumann macht einen sehr, sehr guten Job. Ein Miron Muslic macht einen sehr, sehr guten Job. Es sitzen aber auch noch viele Personen da, die den Verein dahin gebracht haben, wo der Verein jetzt steht.
Ja.
Natürlich wäre irgendwo mal jemand, der da so ein bisschen zwischengrätscht oder der mal frischen Wind bringt, gut. Die Frage ist nur, und deswegen, ich kenne das Konstrukt zu wenig, der Letzte, der da drinne war und was gesagt hat, wurde mundtot gemacht und rausgeschmissen. Und das ist jetzt so ein bisschen, es gehört auch zur Wahrheit, dass Axel Hefer mehr oder weniger diese alleinige Verantwortung Frank Baumann hat. Das muss man ihm zugute heißen. Auf der anderen Seite sind diese Leute aber auch da und haben diesen Verein dahin geführt, wo er jetzt gerade steht, zweimal fast abgestiegen in die dritte Liga und. Und ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich Angst habe, dass da zu große Egos sitzen, die sich gegenseitig nichts gönnen. Und wenn da jetzt jemand, jetzt kommt der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der neue Sheriff kommt ins Dorf, dann fühlt der alte Sheriff sich angegriffen und dann gibt's einen Showdown. Und das könnte dem ganzen Verein so viel Unruhe und Nebenkriegsschauplätze bringen, die du gar nicht haben willst. Aber dann ist wieder die andere Seite der Medaille. Jedes Mal sagen wir wollen einen Umbruch, dann musst du halt auch da ganz oben was machen.
Natürlich.
Ne, ist halt schwierig. Ich glaube, wird sehr spannend.
Ja.
Raphael Brinkert war ja, glaube ich, auch damals sehr in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Opposition mit Ralf Rangnick da gewesen.
Richtig.
Kennt auch Benedikt Höwedes, ist übrigens sehr gut. Das heißt, wenn er da ist, vielleicht wäre ja dann die Möglichkeit, einen Benedikt Höwedes als Sportdirektor zu bekommen. Weil die beiden haben Haltern auch damals aufgebaut. Er und Benny Höwedes haben damals Haltern aufgebaut, ging ja bis in die Regionalliga.
Mhm.
Sogar sehr weit hoch teilweise. Und ich sag mal, so ein Höwedes, der sich jetzt natürlich über den DFB und so weiter jetzt mit seinen Expertenrolle auch sehr viel Fachkompetenz angeeignet hat, würde ich auf Schalke auch irgendwo da sehen.
Natürlich. Wäre auf jeden Fall interessant, den bei uns zu sehen.
Definitiv.
Das muss man sagen.
Hast du noch was zu Hannover? Hast du noch was zu Darmstadt?
Ich glaube.
Sonst ist ja nicht wirklich viel passiert.
Ja, ne? Doch. Keke Top wurde ins Gespräch gebracht im Winter.
Ja.
Was sagst du dazu? Wir wissen nicht, wie legit das Ganze ist und wie da wirklich Kontakt herrscht oder sonst irgendwas. Aber er wurde ins Gespräch gebracht und er ist ein Spielertyp, den Muzlic, glaube ich, gerne hätte.
Ich mache es kurz und knapp. Ich glaube, bis auf Katic, den Muzlic öffentlich haben wollte, gibt es nicht einen Spieler bei uns, den die Medien vorher auf dem Schirm hatten, der am Ende bei uns auf der Matte stand. Es wurde dieser linke Schienenspieler von Kiel angesprochen.
Ja,
ne?
Der Pole.
Es kommt Porat. Kurucay hat niemand angesprochen, der steht bei uns auf der Matte. El Fawzi war auf einmal da.
Ja.
Gomis war auf einmal da. Also es gab keinen Spieler irgendwo, den die Medien vorher kannten. Ich denke, die Connection, Keke Top hat Schalke vergangen.
Ist einleuchtend, ja. 3 Minuten Frank bei Bremen gespielt, ist ja.
Bei Bremen gewesen. Ist ein guter Spieler, der keine Spielzeit kriegt, braucht Spielpraxis. Natürlich ist die Connection da. Aber die Frage ist, was ist wirklich an der ganzen Sache dran? Ey, Musa Sylla hat getroffen.
Gomez auch.
Gomez hat getroffen. Deswegen brauchen wir uns aktuell gar nicht über einen anderen Stürmer unterhalten, weil du hast einen Remmert, der wiederkommt. Du hast einen Chibara, der wiederkommt.
Richtig, ja.
Wir haben eh einen sehr, sehr großen Kader. Deswegen abwarten, was passiert. Will ich mich gar nicht groß drüber äußern, weil das auch wieder nur ein Fass aufmacht, was.
Definitiv, klar. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, schon. Also von meiner Seite aus ist da nichts mehr.
Vielleicht, eine kleine Anekdote noch. Mein Bruder war ja in Hannover gewesen, hatte mich auch gefragt, ob ich mitkommen will. War dann auch mit Karten ein bisschen kritisch, aber ich konnte tatsächlich auch gar nicht wirklich mitfahren. Ich war ja am Freitag hier mit dem Jojo, war die Ehrengarde hier. Die haben hier den Anton, der steht ja hier 10 Meter von uns entfernt.
Kurz mal erklärt, Jojo vom Köpi-Haus.
Genau.
Einer unserer Freunde und auch Partner von Zeit Schalke.
Die haben die Ehrengarde, die hat hier den Anton geehrt. Geht um Bergbau, geht um die Schließung der Zechung und alles. Und da waren die mit, ich sag mal, 40 Mann. Ich habe euch das Video ja gezeigt gehabt. Das ist Gänsehaut pur. Die haben hier das Steigerlied gesungen. Haben ein bisschen über die Bedeutung der Strophen auch geredet. Was bedeutet das Steigerlied? Was heißt das überhaupt? Was war das damals? Weil die meisten Leute heutzutage haben da ja gar keine Connection mehr zu. Und war auch, sag ich mal, so ein kleiner Vorbote für das, wo wir ja auch am Ende des Jahres so ein bisschen mit involviert sind, um das einfach mal kurz anzusprechen, die Grubennacht, wo an die Schließung der Zechen gedacht wird. Und das ist der Initiator ist halt der Jojo, der gesagt hat, wir gedenken an so viele Sachen in diesem Land, ja. Aber das, was unser Land groß gemacht hat, vor allem was das Ruhrgebiet groß gemacht hat,
richtig, ja.
Da denkt keiner dran. Und deswegen hat er letztes Jahr die Grubennacht ins Leben gerufen, wo darüber, oder wo daran gedacht wird, Schließung der Zeche, was bedeutet das eigentlich, wo die ganzen Leute einfach mal zusammenkommen. Und ich glaube, das Ding, das wächst gerade, ne? Die haben hier wirklich vor, die ganze Meile in Bottrop zu schmücken mit über 40 Künstlern oder so, die da irgendwas machen. Irgendwelche alten Ausstellungsstücke aus alten Zechen. Das wird alles hier diesig gemacht mit Grubenlampen und. Und ist, glaube ich, ein ganz interessantes Event. Am 21.12. ist auch das letzte Spieltagswochenende. Und ich denke, wer darüber mehr erfahren möchte, da wird es auch noch mal ein paar Informationen geben. Aber das wird auch ein ganz spannendes Ding, auch für uns. Ne?
Absolut,
freut uns
klar.
Natürlich auch, dass wir da irgendwo so ein bisschen involviert sind. Aber war auf jeden Fall ein sehr bewegendes Ereignis, sag ich mal, da hier die alten Leute zu sehen, weil du siehst in den Gesichtern dieser Menschen, das ist nicht nur ein Job gewesen, die haben dafür gelebt. Also du siehst richtig, das sind Kumpel, das sind Malocher. Und da kommt halt auch dieses Kumpel und Malocher her. Und wenn du siehst, wie diese Menschen miteinander sind, das ist, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das ist einfach unfassbar gewesen, diese Ausstrahlung, diese Energie, die da war vor Ort. Also wirklich.
Und am Ende ist das ja auch Schalke.
Absolut.
Kumpel, Malocher, Bergbau. Deshalb passt es, glaube ich, ganz gut.
Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne.
Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Social Media, das ist eigentlich Kevin sein Part. Instagram, Facebook, TikTok. Hört euch den Podcast an, besucht unsere Webseite. Und ja, ich glaube, das war's dann schon. Pascal, in dem Sinne, danke für deine Zeit.
Ja, dann würde ich sagen, Glück auf.
Glück auf.
Bis bald, Rian.